Insofern sagen natürlich die Hardliner, ihr Europäer mit euren ewigen Verhandeln und wir müssen uns an den Tisch setzen und reden. Ihr müsst einfach begreifen, es gibt Regimes, mit denen kann man nicht reden. Da braucht man die militärische Macht. Zumindest muss man sie im Rücken haben, um besser verhandeln zu können.
Es ist Krieg im Nahen Osten. Israel und die USA haben den Iran angegriffen. Teheran schlägt mit Macht zurück. Der Krieg weitet sich aus und es ist noch überhaupt nicht abzusehen, welche Folgen das alles haben wird.
Eigentlich kommt unser Podcast ja nur alle 2 Wochen mit einer neuen Folge, aber dieses Ereignis ist so groß, dass wir mit dieser Episode von Pott und die Welt aktuell ein wenig bei der Einordnung helfen wollen. Vielleicht bei einer Zwischenbilanz und mit Szenarien.
Vieles spielt da eine Rolle. Geopolitik und Benzinpreise, die Macht am Golf, mögliche Auswirkungen bis nach Europa, das Völkerrecht und sehr viel Geschichte. Irans oberster geistlicher Führer Ayatollah Khamenei ist tot. Raketen fallen auf Israel und auf Golfstaaten. Hunderttausende Fluggäste sitzen auf der arabischen Halbinsel fest. Das ist ein Konflikt mit wirklich gewaltigen Konsequenzen.
Wir können das heute mit jemandem diskutieren, der die Region schon sehr lange kennt, der sie jahrelang als Korrespondent bereist und aus ihr berichtet hat. Er hat über den Nahen Osten Bücher geschrieben und Filme gedreht. Wir sagen ganz herzlich willkommen bei Pott und die Welt, lieber Richard Schneider.
Guten Tag, hallo.
Wir haben sehr viel zu besprechen an diesem Mittwoch, zeichnen wir auf. Wir fangen mal mit den USA an. Welche Ziele verfolgt denn Donald Trump in diesem Krieg? Gesetzt den Fall, er weiß das selber.
Ja, ich glaube, es ist wirklich genau das. Er weiß es, glaube ich, selber nicht und wir hören jeden Tag irgendwelche anderen Ziele. Vor allem hören wir von der gesamten Administration von Donald Trump sehr unterschiedliche Dinge. Die einen sagen, es geht um die Nuklearbedrohung, die anderen sagen, es geht um Regime-Change, also Regimewechsel. Dann heißt es geht um die ballistischen Raketen, dann heißt es geht um die Zerstörung der Proxys. Ich glaube, wir wissen nicht ganz genau, was der wirkliche Grund ist. Sie wissen es auch nicht. Und selbst Trump wechselt ja seine Meinung zu dem Grund für diesen Krieg ja auch beinahe täglich. Insofern, im Gegensatz zu Israel, ist das tatsächlich ein Unterschied, der schon eklatant ist.
Gehen Sie denn davon aus, dass man sozusagen die Ziele im Nachhinein festlegt, je nachdem, wie es dann ausgeht, wie lange es dauert?
Ja, davon kann man ausgehen, weil ich kann mir vorstellen, je nachdem, wie dieser Krieg weitergeht und wie problematisch er vielleicht noch tatsächlich werden sollte, vor allem für die USA, auch für Israel, aber vor allem für die USA und dann möglicherweise auch noch für die Weltwirtschaft, dass irgendwann Trump diesen Krieg beendet und ihn als erfolgreich beendet, ganz egal, was dann wirklich der Fall ist. Und dann wird er sozusagen das Kriegsergebnis verkünden und das wird dann so sein, wie er es halt dann gerade braucht und wie er es verkaufen will.
Israel wollen wir gleich noch ein bisschen schauen und auf die Folgen für die Weltwirtschaft und andere Dinge. Einen Moment noch bei Trump bleibend. Trump hat ja gesagt, das iranische Volk solle nun die Regierung übernehmen. Dann schauen wir doch mal rein in den Iran. Wer kann das denn sein? Wer ist denn überhaupt in der Lage, in Teheran Macht zu übernehmen?
Das ist wirklich das ganz große Fragezeichen. Er hat ja jetzt am gestrigen Dienstag hat er ja angefangen, mit Kurden zu sprechen, mit kurdischen Gruppierungen und will jetzt solche gesellschaftlichen Teile Irans, also Minderheiten, damit einbeziehen, was immer das bedeutet, was immer das heißt. Das klingt auch nicht nach einem durchdachten Plan. Es ist die Frage, wer das tatsächlich übernehmen kann. Es gibt natürlich eine Opposition, aber man darf eines nicht vergessen. Jetzt bin ich kein Fachmann für die innenpolitische Lage des Iran. Aber es wurden sehr viele Oppositionelle 2009 bei der Grünen Revolution verhaftet oder getötet. Also inwiefern es da auch eine Figur gibt, die tatsächlich die Gesellschaft einen könnte und einen echten Machtwechsel herbeiführen könnte, das sehe ich im Moment nicht, weiß ich nicht. Es gibt natürlich den Sohn des ehemaligen Schahs im Ausland, der sitzt noch in den USA, Reza Pahlavi. Und wir hörten ja bei den Demonstrationen und bei den Protesten gegen das Regime immer wieder, lang lebe der Schah und die Aufforderung, dass er zurückkommen soll. Das wird von vielen als sehr skeptisch gesehen und auch mit Fragezeichen. Aber er könnte vielleicht, ich sage das sehr vorsichtig, zumindest eine Figur sein für den Übergang. Das ist das, was er auch immer sagt. Er sagt immer, er will eigentlich nichts anderes als den Übergang organisieren, um dann freie demokratische Wahlen herbeizuführen, um dann eine neue legitime Regierung einzuführen. Und er hätte da keinerlei Ansprüche. Aber Wenn man sein Programm ansieht, wie er sich das vorstellt, diesen Übergang, dann hätte er ziemlich viele Machtbefugnisse und da fürchten viele, dass er dann versuchen könnte, eben doch wieder eine Monarchie, eine absolutistische Monarchie einzuführen. Und darum ist auch das die Frage, ob er der ideale Mann wäre.
Und Stichwort Machtbefugnisse bzw. Übergang, bevor es so einen Übergang geben könnte, bräuchte es ja überhaupt erstmal Risse im jetzigen iranischen Macht- und Sicherheitsapparat. Jetzt sind drei neue in der Spitze aufgetaucht. Das scheint recht stabil zu sein. Gibt es aus Ihrer Sicht Anzeichen dafür, dass es da tatsächlich eine Veränderung geben könnte?
Also wir wissen da ja nicht sehr viel. Was wir aus dem Iran hören, ist mit großer, großer Vorsicht zu genießen. Es gibt natürlich auch viel Propaganda, Fake News, alles Mögliche. Also das ist von außen extrem schwer einzuschätzen. Nach dem, was man weiß, und auch das bitte mit ganz großer Vorsicht zu genießen, gibt es diese Risse noch nicht. Es gibt aber möglicherweise die Bereitschaft der regulären Armee, also nicht der Revolutionsgarden, sondern der regulären Armee, die jetzt nicht so ideologisch ist wie die Revolutionsgarden. Es gibt da angeblich die Möglichkeit, dass die irgendwann einmal sich quasi gegen das Regime und auf die Seite des Volkes stellen, aber da sollte man sich im Moment auch noch nicht drauf verlassen.
Ziehen wir doch den Fokus mal so ein bisschen auf und schauen auf die Region. Dieser Krieg verändert ja die ganze Machtstatik im Nahen Osten fundamental. Welche Szenarien sind denn da denkbar für die ganze Region?
Das wird darauf ankommen, wie dieser Krieg ausgeht. Das ist wirklich die ganz große Frage, ob es tatsächlich die Chance für einen neuen Nahen Osten geben wird oder ob diese Region noch weiter ins Chaos versinken wird. Was wir aber im Augenblick sehen, und das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung, ist, dass zunächst einmal die Strategie des Iran nicht aufzugehen scheint. Der Iran hat vor allem die Golfstaaten, aber auch andere arabischen Staaten direkt angegriffen, und zwar nicht nur amerikanische Stützpunkte oder Ziele, sondern auch zivile Ziele. Und die Golfstaaten haben sich beispielsweise schon zusammengetan und gesagt, dass wir uns gegenseitig unterstützen werden, dass man möglicherweise sogar in diesen Krieg mit eintritt. Es gibt eine sehr, sehr große Wut auf den Iran, eine große Enttäuschung, beispielsweise auch von Katar, das ja immer eine relativ gute Beziehung mit dem Iran hatte und dass man jetzt also auch da einen gemeinsamen Feind hat, übrigens einen gemeinsamen Feind mit Israel. Das ist, wenn man so will, die Chance auf eine neue, bessere Allianz auch zwischen den Golfstaaten und den Saudis und Israel. Als ein Beispiel, was sich daraus ergeben könnte: Der Iran steht jetzt erst einmal durch seine Art der Kriegsführung extrem isoliert da. Selbst wenn dieses Regime weg wäre und ein neues Regime kommt, bis da wieder ein neues Vertrauensverhältnis aufgebaut wird mit den arabischen Nachbarn, das wird dauern. Wenn die Amerikaner das sehr geschickt nutzen würden, könnten sie da tatsächlich die Beziehungen zwischen Israel und vor allem den Saudis und anderen Staaten da auch noch einmal intensivieren und verbessern. Klammer auf, da muss aber auch dann etwas mit den Palästinensern geschehen, damit das dann wirklich funktioniert. Klammer zu. Das ist das eine. Das andere ist, was wir gesehen haben, und das ist auch eine sehr interessante Entwicklung. Der libanesische Premier Salam hat ja sehr öffentlich gesagt, dass Libanon, der Staat, absolut gegen militärische Aktionen der Hisbollah von libanesischem Staatsgebiet ist, dass das gebannt ist, dass das verboten ist. Das ist natürlich nur ein Lippenbekenntnis, weil die libanesische Armee überhaupt nicht in der Lage ist, militärisch jetzt die Hisbollah zu entwaffnen. Aber allein die Tatsache, dass er das so laut sagt, zeigt, dass die Stimmung im Libanon wirklich gekippt ist gegen die Hisbollah. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Hisbollah extrem geschwächt ist durch den Krieg 2024, den Israel sehr aggressiv gegen die Hisbollah geführt hat. Aber es hat auch etwas zu tun mit der wirklich katastrophalen wirtschaftlichen Lage des Libanon mit den vielen Kriegen, aber auch diesen Explosionen damals in Beirut, wo einfach die Gesamtlage des Staates so instabil ist, dass die Menschen sich nicht sehnlicher als Ruhe wünschen, um irgendwie wieder einigermaßen auf die Beine zu kommen. Und indem die Hisbollah jetzt am zweiten Kriegstag in diesen Krieg mit eingestiegen ist, ist natürlich allen dort klar, dass Israel sehr aggressiv gegen die Hisbollah wieder vorgehen wird. Und das bedeutet natürlich nochmal wieder massive Zerstörungen, die halt dann auch die andere Bevölkerung, nicht nur die Schiiten, betreffen wird.
Und wenn Sie die Hisbollah und den Libanon ansprechen, es gibt auch noch die Hamas und die Houthis, zusammen gelten die so als die Achse des Widerstands. Was bedeutet das für die, dass der Iran jetzt ja womöglich zumindest geschwächt ist?
Also die Hamas ist im Moment sowieso selber geschwächt, selbst wenn sie sich jetzt in diesen Teil Gazas, das sie noch kontrolliert, wieder etabliert. Aber sie ist natürlich militärisch im Grunde genommen im Moment völlig irrelevant. Sie weiß selber noch nicht, wie es weitergeht, wie sie dann auch wieder unterstützt werden kann von außen. Das ist natürlich eben jetzt auch die Frage. Das betrifft nicht nur die Houthis, das betrifft vor allem natürlich auch die Hisbollah. Denn wenn es gelingt, ich rede jetzt nicht von Machtwechsel im Teheran, aber wenn es gelingt, dieses Regime doch so zu schwächen, vor allem auch militärisch zu schwächen, dass es wirklich nur noch der Schatten seiner selbst wäre, dann heißt das natürlich auch für diese ganzen Players in dieser sogenannten Achse des Widerstands, dass sie auf die Unterstützung von Teheran aus nicht mehr rechnen können. Und das wird dann vielleicht auch natürlich jetzt durch die Kämpfe Israels gegen die Hisbollah auch dazu führen, dass diese Achse des Widerstands endgültig zusammenfällt. Das heißt nicht, dass der Terrorismus vorbei sein wird, aber dass diese Achse dann einfach so nicht mehr existieren wird.
Sie haben Israel schon ein paar Mal angesprochen. Schauen wir mal ein bisschen genauer auf Israel. Was verspricht sich die Regierung Netanyahu von diesem Krieg? Welche Ziele hat die Regierung?
Es gibt verschiedene Aspekte. Man muss erst mal verstehen, dass die Ziele der Israelis in manchen Punkten andere sind als die der Amerikaner. Denn diese Behauptung von Trump, auch das haben wir jetzt in den letzten Tagen gehört, dass Amerika unmittelbar bedroht war. Also erstens stimmt das de facto nicht unmittelbar. Betonung liegt auf unmittelbare Bedrohung. Aber man muss auch sehr klar sehen, dass die ballistischen Raketen, die das Regime hat, nicht amerikanischen Boden erreichen können. Die haben eine Reichweite von 2.000-3.000 Kilometern, aber sie erreichen sehr wohl Israel. Das heißt, Israel steht da tatsächlich in einer viel größeren existenziellen Bedrohung als die Amerikaner unmittelbar. Und als die Israelis nach dem 12-Tage-Krieg gegen den Iran im Juni diesen Krieg beenden mussten, übrigens auf Befehl und Entscheidung von Trump, dann haben sie ein Ergebnis gehabt, das zwar sehr gut war für Israel, also tatsächlich, man konnte die Nuklearanlagen massiv beschädigen, nicht vollends zerstören, wie Trump immer behauptet hat. Das haben die Israelis natürlich sofort gesagt, das stimmt so nicht. Und natürlich war auch klar, man hat damals zu dem Zeitpunkt sehr viele Raketenabschussanlagen zerstört eben und hat auch das geschafft, dass man das Reservoir an ballistischen Raketen reduzieren konnte. Aber auch nach diesem Krieg schätzten die Militärs immer noch, dass die Iraner über etwa 2.500 ballistischen Raketen verfügen. Das sehen wir auch. Sie werden jetzt auch eingesetzt. Das heißt, man wusste schon damals, nach Kriegsende, die nächste Kriegsrunde wird kommen müssen aus israelischer Sicht, weil diese existenzielle Bedrohung einfach nun mal da ist. Insofern ist aus israelischer Sicht dieser Krieg, um sich selber zu schützen, primär sehr viel deutlicher und klarer als bei den Amerikanern. Natürlich will man auch die Nuklearanlagen vollends vernichten, damit man wirklich sagt, so, das war's jetzt mal für sehr lange Zeit. Das ist das eine. Es gibt aber auch natürlich auch noch einen anderen Aspekt, beziehungsweise bevor ich auf den komme, muss ich das noch schnell mit der Hisbollah ergänzen. Die Tatsache, dass die Hisbollah am zweiten Kriegstag mit eingestiegen ist in diesen Krieg, ist möglicherweise ein strategischer Fehler gewesen, weil auch das so ein Thema ist, dass die Hisbollah 2024 massivst geschwächt war. Aber auch da wussten die Israelis, sie verfügen immer noch über ca. 20.000, 30.000 Raketen. Am vierten Kriegstag ist auch zum ersten Mal eine Langstreckenrakete der Hisbollah auf Tel Aviv abgefeuert worden. Das bedeutet übrigens, dass die Israelis da nur 90 Sekunden Zeit haben, sich in Sicherheit zu begeben, wohingegen, wenn die Angriffe aus dem Iran kommen, haben sie je nachdem 3 bis 5 Minuten Zeit. Und für die Israelis könnte das jetzt natürlich auch der willkommene Anlass sein, zu sagen, so, und jetzt haben wir die Chance, die Hisbollah militärisch komplett zu vernichten oder auch wiederum zumindest so sehr zu schwächen, dass sie auf viele, viele Jahre keine Bedrohung mehr ist. Und ich glaube, das will das Militär auf alle Fälle erreichen. So, das sind die militärischen Ziele. Politisch gibt es natürlich mehrere Aspekte. Das eine ist, Netanyahu, das muss man ihm ja sozusagen in Anführungszeichen zugestehen, warnt ja schon seit Jahrzehnten vor dem Iran. Also das ist ja irgendwie so sein Mantra, wenn man so will. Das ist sein Thema seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und es war immer so seine Absicht, das hat er auch immer und immer und immer wieder gesagt, dass er Israel und das jüdische Volk vor einem zweiten Holocaust bewahren will. Und die Iraner haben ja auch immer wieder, wir erinnern uns auch an Ahmadinejad, der das auch sehr klar gesagt hat, man will Israel von der Landkarte tilgen. Und wenn man die Ideologie der Islamischen Republik ein bisschen kennt, dann weiß man, dass der Hass auf Israel und dass das Ziel, Israel zu vernichten, ein ganz wesentlicher Pfeiler dieser Ideologie ist. Also das ist nicht einfach abzutun als die üblichen starken Worte im Nahen Osten. Das sieht er auch wirklich als seine Berufung an, dass er Israel vor dieser Bedrohung wirklich schützen will. Und dann kommt das einen zweiten Aspekt. In Israel wird dieses Jahr gewählt. Und wenn man sich anschaut, was nach dem Zwölf-Tage-Krieg letztes Jahr passiert ist, der ja für Israel erst einmal sehr erfolgreich war, da sind die Umfragewerte für Netanyahu erstmal ganz schnell in die Höhe geschossen. Aber nach kurzer Zeit waren die wieder weg.
Das heißt, er braucht eigentlich auch nochmal einen Krieg oder einen anderen Fokus gerade.
Genau, er braucht nochmal einen Fokus, er braucht nochmal einen Erfolg, weil ganz schnell wieder die innenpolitischen Probleme die Tagesordnung beherrschten. Und da inklusive seines Scheiterns am 7. Oktober, also bei dem Massaker der Hamas in Israel, das war alles wieder auf dem Tablett, ebenso wie die Frage, ob man die Ultraorthodoxen zum Militär einzieht oder nicht und viele andere Aspekte, die illiberale Justizreform, die er vorhat und so weiter. Und wenn er jetzt diesen Krieg führt und ihn erfolgreich führt, dann könnte er sich entscheiden, das glauben sehr viele in Israel, dass er die Wahlen nicht im Oktober laufen lässt, sondern sie vorzieht auf den Juni. Und dann hofft er, dass er mit einem solchen Sieg und einem solchen Erfolg bei diesem Krieg im Rücken dann die Wahlen wieder gewinnen könnte, um dann wieder weitere 4 Jahre mindestens an der Macht zu bleiben.
Also für Israel, speziell für Netanyahu, hängt sehr viel an diesem Krieg. Schauen wir vielleicht auch noch auf Europa. Die Reaktionen hier, wie würden Sie die beurteilen?
Wir haben Diskussionen in Europa, auch jetzt wieder, die immer an den gleichen Linien entlang laufen. Da geht es um die Frage des Völkerrechts, da geht es um die Frage, ob man einen präemptiven Schlag überhaupt akzeptieren kann. Da geht es um die Frage der Bedrohung, da geht es um die Frage, ob denn Verhandlungen nicht besser wären als Krieg führen. In diesem sehr konkreten Fall haben wir natürlich gesehen, dass sehr lange sehr viel verhandelt wurde mit diesem Regime in Teheran und das Regime sich einfach nicht weiter hat beirren lassen. Ja, da gab es natürlich 2018 diesen sehr willkürlichen Austritt aus dem JCPOA-Abkommen der Amerikaner, damals in der ersten Amtszeit von Donald Trump. Das war sicher nicht hilfreich, aber nichtsdestotrotz war auch dieser Vertrag sehr problematisch, weil er wesentliche Aspekte, die wir in den Jahren danach gesehen haben, dass sie problematisch sind, nicht berücksichtigt hat. Nämlich erstens, dieses Nuklearabkommen von 2015 hat nicht mit berücksichtigt die Entwicklung ballistischer Raketen. Ein riesiges Problem seitdem und das erleben wir gerade. Und zweitens wurden damals sehr, sehr viele Konten des Regimes wieder freigegeben, die eingefroren waren und mit diesem Geld wurden die Proxys aufgebaut. Also auch dieses Abkommen, das man verhandelt hat, war eigentlich nicht wirklich hilfreich. Und insofern sagen natürlich die Hardliner, ihr Europäer mit euren ewigen Verhandeln und wir müssen uns an den Tisch setzen und reden. Ihr müsst einfach begreifen, es gibt Regimes, mit denen kann man nicht reden. Da braucht man die militärische Macht. Zumindest muss man sie im Rücken haben, um besser verhandeln zu können. Und in seiner ersten Erklärung zum Krieg hat Bundeskanzler Merz ja genau das gesagt. Er hat genau das gesagt. Wir sind nicht in der Lage, den militärischen Druck aufzubauen. Und darum ist das, was wir tun, auch oft so, also ich paraphrasiere jetzt, oft so sinnlos oder hilflos.
Das war ja vom Bundeskanzler ein ziemliches Abrücken von bisherigen Positionen zum Völkerrecht. Wie schauen Sie denn auf diese ja auch sehr deutsche Debatte, dass dieser Krieg einfach völkerrechtlich nicht gerechtfertigt sei?
Ich bin kein Völkerrechtler, ich bin kein Jurist. Ich bin da bei dieser Diskussion extrem vorsichtig, weil wenn man da sich nicht wirklich auskennt im Detail, man sehr schnell da irgendwie einbricht auf diesem Eis. Das ist sehr dünn. Aber ich will nur zwei Sachen dazu sagen. Und das eine ist, was mir ausländische Völkerrechtler gesagt haben. Die sagten mir, die Debatten, die ihr in Deutschland über das Völkerrecht führt, sind extrem eng. Wir im Ausland, also vor allem im angelsächsischen Bereich, sind, was das Völkerrecht angeht, schon weiter. Wir sind da schon woanders in der Diskussion. Da wurde auch argumentiert, dass das auch damit zusammenhängt, dass Deutschland vor allem nach dem Nationalsozialismus sich ganz besonders an das Völkerrecht gehängt hat, um auch als Demokratie sich besonders stabil zu erweisen. Das ist das eine. Das andere ist, als jemand, der über viele, viele Jahre in Krisenregionen gearbeitet hat und in Krisenregionen auch unterwegs war und gerade im Nahen Osten natürlich, aber der auch den Kosovo-Krieg begleitet hat und andere. Es ist leider häufig so, dass preemptive strikes, wie das heißt, manchmal nicht zu vermeiden sind, dass Verhandeln zu nichts führt, dass es Systeme, Regimes gibt, für die das Völkerrecht absolut irrelevant ist. Das heißt, wir erleben da draußen eine Realität, wo man zwar auf das Völkerrecht pochen kann und natürlich auch zu Recht auf das Völkerrecht pochen muss. Ich bitte das nicht misszuverstehen. Das Völkerrecht ist eine große Errungenschaft. Aber das Völkerrecht alleine wird eben Konflikte, die es gibt mit Systemen, denen das völlig egal ist, wird Konflikte nicht immer lösen können. Insofern steht dann natürlich da dieses unglaubliche Dilemma, in dem sich dann Europäer und insbesondere Deutschland befindet. Ja, was denn dann tun? Was tut man denn da? Also wenn man da nicht weiterkommt und dann zu sagen, die militärische Option ist ausgeschlossen, weil das völkerrechtlich nicht zu vertreten ist, ist natürlich dann auch in vielerlei Hinsicht problematisch, gefährlich. Und es macht einen selber auch so verwundbar. Also ich habe da keine Antwort auf das Problem. Aber als jemand, der sozusagen Kriege mit eigenem Auge und am eigenen Leib miterlebt hat, denke ich mir dann manchmal, das sind so theoretische Debatten weit ab von dort, wo es wirklich brennt. Und ich frage mich dann, was passiert, wenn Europa in einer Lage ist, wo es sich entscheiden muss, fürs eigene Überleben Krieg zu führen oder nicht. Und würde man dann, wenn man die Möglichkeit hätte, wenn man überhaupt militärisch so aufgestellt wäre, würde man dann in dem Fall einer echten Bedrohung dann nicht auch sagen, so jetzt müssen wir einen preemptive Strike machen, um überleben zu können. Also ich glaube, das ist dann eine Frage, die sich dann plötzlich, wenn man selber davor steht, wieder ganz neu stellt. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein unglaublich komplexes, kompliziertes und heikles Thema. Aber es ist ein Thema, kann das jetzt nur aus der Erfahrung mit über 20 Jahren in Israel sagen, Israelis stellt sich diese Frage nicht. Und so schaut dann die Realität vor Ort plötzlich ganz anders aus als eine Diskussion, eine juristische Diskussion, die berechtigt und wichtig ist in einem Land, das zunächst einmal noch sehr weit weg von einem solchen Konflikt ist. Und ich glaube, dieses Dilemma werden wir nicht auflösen können.
Dann stelle ich Ihnen zum Schluss noch die 1-Million-Euro-Frage. Was glauben Sie, wie lange dauert dieser Krieg noch? Wie könnte er enden?
Ich habe keine Ahnung. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich glaube, wir haben hier zwei Probleme, die wir sehen. Das eine ist natürlich, dass, wie das immer ist, dieser berühmte Satz, man weiß, wie man in den Krieg hineingeht und wie man ihn anfängt, man weiß aber nicht, wie man ihn beendet und wie er ausgeht, der gilt natürlich auch hier. Wir wissen nicht, was das für die Weltwirtschaft bedeutet. Wir wissen nicht, was dort alles vielleicht noch jetzt auch schief geht. Keine Ahnung. Wir wissen auch nicht, ob die Iraner beispielsweise tatsächlich noch Waffen und Raketensysteme haben, die im Moment gar nicht einsetzen und abwarten und hoffen, dass irgendwann Israel beispielsweise nicht mehr genug Abwehrraketen hat, um dann einen Großangriff auf Tel Aviv zu machen und dann Verwüstungen dort anrichtet. Und das würde dann auch ein Gamechanger sein. Also das ist alles nicht abzusehen. Aber wir haben eben so zwei Entwicklungen. Das eine ist, je länger der Krieg dauert, desto größer die Gefahr, dass etwas wirklich schief geht und eskaliert, noch weiter eskaliert und eben auch mit Konsequenzen international und vor allem auch für die Wirtschaft. Und das zweite Problem, und das ist sozusagen das Paradox, da man diesen Krieg jetzt schon mal begonnen hat, und die Frage kann man sich natürlich stellen, war das jetzt sinnvoll, aber da dieser Krieg jetzt schon läuft, hat zumindest Israel, von Amerika mal abgesehen, fast gar keine andere Wahl, als diesen Krieg so weiterzuführen, dass es zumindest von den ballistischen Raketen und von der Hezbollah nicht mehr bedroht wird. Weil wenn das alles nicht gelänge, ist die Lage danach noch schlimmer, die wird sich noch weiter verhärten, noch weiter radikalisieren. Und dann sehen wir in 2, 3 oder 5 Jahren den nächsten Krieg, der möglicherweise noch katastrophaler sein wird als dieser jetzt. Also insofern ist das wirklich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und ich denke, es gibt niemanden von uns, der nicht mit ganz großer Besorgnis dahinschaut und bangt, was da insgesamt sich entwickeln wird. Und am 5. Tag da was zu sagen, ist zu schwierig.
Sagt Richard Schneider, Autor, Journalist und Nahostexperte. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Dann machen wir es mal ins Sortieren, wie immer zum Ende einer Folge. Was ist aus dem Gespräch besonders hängen geblieben? Was geht einem nach? Und ich mache heute mal den Anfang. Man schaut dabei vor allem auf Israel, denn ich finde das ziemlich wichtig festzuhalten, dass die Israelis und die USA unterschiedliche Ziele verfolgen in diesem Krieg. Das kann, je nachdem wie lange das dauert, ein sehr, sehr wichtiger Punkt werden, weil, das hat Richard Schneider ausgeführt, Premier Netanyahu womöglich das Ziel hat, auf vorgezogene Wahlen hinzuwirken. Seine Werte waren zuletzt ja nicht so richtig gut. In einem Krieg werden sie besser. Das kann ein Grund sein. Da haben die USA natürlich jetzt mal lax gesagt nicht so viel mit am Hut. Dann die tatsächlich existenzielle Bedrohung Israels, die die USA so nicht erfahren, weil sie einfach von den Waffen nicht erreicht werden können. Und sehr eindrücklich fand ich die Zahl 90 Sekunden. Das ist nämlich die Zeit, die Israelis haben, wenn von der Hezbollah aus dem Libanon gefeuert wird auf Israel. Das ist nicht viel Zeit, wenn man sich das mal als deutsche Hörerin oder deutsche Hörer so vorstellt. Katharina, wie schaust du auf das Gespräch?
Ja, den Punkt Israel und USA, unterschiedliche Ziele, das fand ich auch interessant, vor allem aber auch, weil ja nochmal deutlich geworden ist, dass man eigentlich nicht so wirklich sagen kann, was die USA eigentlich damit bezwecken oder es vielleicht dann eben erst im Nachhinein definieren wollen. Also eigentlich eine Strategielosigkeit oder eben auch ein sich nicht in die Karten gucken lassen wollen. Was ich ansonsten noch interessant fand, war, was eben auch drumherum in der Region passiert, also das Stichwort Libanon, worüber Richard Schneider viel gesprochen hat, dass da eben die Stimmung auch kippt gegen die Hezbollah und dass auch eben diese Achse des Widerstands, wie sie genannt wird, womöglich brechen könnte im Laufe dieses Kriegs. Und dann denke ich noch viel auf dem Aspekt Völkerrecht rum, die Position, die Richard Schneider hier vertreten hat. Ich finde es interessant, von jemandem zu hören, der sagt, ja, vor Ort ist die Situation dann eben anders und trotzdem bin ich an dem Punkt, man kann schlecht Regeln anmahnen oder andere dafür kritisieren, dass sie sich nicht an Regeln halten, wenn man es eben dann selber womöglich auch nicht tut. Ja, also die völkerrechtliche Einschätzung, das finde ich, ist nochmal so ein Knackpunkt und deswegen vielleicht an dieser Stelle schon der Teaser, dass wir in der nächsten Folge von Pott und die Welt, die schon nächste Woche erscheint, mit dem Völkerrechtler Kai Ombach sprechen werden. Da wird es sicherlich auch um den Iran gehen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Pott und die Welt, dem Podcast der Zeitschrift Internationale Politik.
Schauen Sie sehr gern zu aktuellen Weiterungen und Angeboten auch auf unserer Homepage www.internationalepolitik.de und natürlich auf die längeren Linien in der gedruckten IP.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich bin Martin Bialecki. Dankeschön auch von mir und bis zum nächsten Mal.